HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch begrüße ich den Romancier, Lyriker und Essayisten Michael Krüger. Mein Name ist Ruth Stäblein. Sie haben 45 Jahre lang den wichtigsten deutschen Verlag für Belletristik geprägt, den Hansa Verlag, zuerst als Lektor, dann als Geschäftsführer. Zu ihren Autoren gehört auch der dänische Romancier Peter Hoeg. Bei ihm finde ich das Zitat: Talent ist die Fähigkeit, die Spreu vom Weizen zu trennen. Wie kommt man zu diesem Talent, Herr Krüger?
Na, um bei Ihrem Zitat zu bleiben, ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und da musste man wenigstens einmal im Jahr zur Ernte die Spreu vom Weizen trennen. Leider wurde mein Großvater Ende 1945 von seinem Hof verjagt, sodass er nur noch mit Wut im Bauch mit ansehen konnte, wie seine Nachfolger, die von der Landwirtschaft nichts verstanden, die einfach eingesetzt worden waren von der sowjetischen Besatzungsmacht, eben nicht in der Lage waren, die Spreu richtig vom Weizen zu trennen. Aber ich habe natürlich gut aufgepasst und habe mir das auch zu meinem Lebensthema gemacht. Nämlich, es gibt so viele schreckliche Bücher auf der Welt, dass man nur die verlegen und lesen sollte, die man wirklich mag. Denn Lesen, genaues Lesen, heißt ja Zeit haben. Wir wissen das alle, wir glauben ja viel mehr gelesen zu haben, als wir tatsächlich gelesen haben. Und wir wissen, wie schwierig es ist, zum Beispiel auf der Suche nach der verlorenen Zeit oder Krieg und Frieden wirklich zu lesen. Und wenn man einen Verlag leiten durfte, wie ich das über Jahre getan habe, dann gab es zwei Kriterien. Erstens konnte ich was von den Autoren lernen. Ganz egal, ob das Gedichte waren, Essays, Monographien oder Romane. Kann man etwas von der Literatur lernen oder ist Literatur mittlerweile eine Sache geworden, die einfach hergestellt wird, die man beliebig verlängern, verkürzen, nach oben und unten ausweiten kann? Oder ist es immer noch im Kern, die sogenannte gute Literatur, etwas, was einen zutiefst berührt, von dem man verändert wird? Und ich glaube, dass meine Herkunft mich dazu prädestiniert hat, mich immer als ein Lernender zu verstehen. Ich habe nie versucht, den Autoren irgendwie beizubringen, dass ich ein schlauerer Kerl sei als sie. Ich habe weder den Ehrgeiz noch das Bedürfnis verspürt, etwas besser zu wissen, sondern die Bücher, und darunter gab es eben jedes Jahr doch sehr, sehr viele, die Bücher, die mich im Innersten berührt hatten, die musste ich verlegen. Und während heute große Verlage geradezu Angst haben, ein Gedichtband zu verlegen, es gibt ja große Buchkonzerne mittlerweile, die im ganzen Jahr nicht einen einzigen Gedichtband verlegen. Und es gibt kaum Verlage noch, die den Essay als Kunstform pflegen, so wie wir das als Jungen bei Benjamin gelernt haben, bei Walter Benjamin. So habe ich immer im Gegenteil gerade die Poesie bevorzugt oder ich habe die Essays verlegt, die mir wichtig erschienen, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich sie verlege, das heißt, wenn ich mit ihnen Umgang habe, der über das Lesen hinausgeht, dass etwas davon in mir sich verhakt und meine Person auf eine substanzielle Weise bereichert. Während ich oft eben Bücher, auch akademische Bücher, die mich zu Tode gelangweilt haben, obwohl sie vielleicht im Kern dann auch etwas natürlich zu sagen hatten, oft zur Seite gelegt habe und gesagt habe, das müssen andere machen. Mhm. Ich muss ja nicht alles machen. Das ist ja das Glück des Verlegers, dass er auswählen kann.
Dass er entscheiden muss, dass er auch seinen Beruf gut kennt. Und Sie haben direkt nach dem Abitur eine Lehre gemacht. Sie haben also den Buchhändlerberuf ergriffen und kennen von daher die Basis dieses ganzen Verlagswesens.
Ja, das kann man wohl sagen. Ich bin nach dem Abitur vor meinen Vater hingetreten, der Jurist war und bei der Post arbeitete. Und er nahm an, ich wollte Philosophie studieren und war auch vorbereitet auf diesen Schlag. Und ich bin vorhin hingetreten und habe gesagt, ich habe schon eine Lehrstelle in einer Verlagsbuchhandlung und kann das kombinieren mit einer Ausbildung als Schriftsetzer und Drucker. Und habe dann unmittelbar nach dem Abitur, 2 Jahre plus Berufsschule, das wirklich gelernt. Und ich muss auch sagen, das hat mir natürlich später in meinem Beruf sehr genützt, dass man nicht nur Bücher verlegt, weil sie einem gefallen oder weil man denkt, dass man da einen großen Erfolg mit haben kann, sondern ich habe natürlich auch immer überlegt, wenn wir ein Buch angenommen hatten, wie kann man das am besten vermitteln? Denn wir wissen, Vermittlung ist alles. Die richtige Rezension führt dazu, dass andere Leute das Buch in die Hand nehmen. Die richtige Empfehlung in der Buchhandlung führt dazu, sodass ich mein ganzes Leben lang eben auch in Buchhandlungen mich herumgetrieben habe. Ich habe auch selber viele Rezensionen geschrieben, um zu prüfen, wie man ein Buch wiedergeben kann, sodass andere irgendetwas davon haben. Es gibt ja Rezensenten, die gewissermaßen nur für sich schreiben. Und ich war immer auf dieser Vermittlungsschiene tätig, mein ganzes Leben lang. Und bin es heute noch als Präsident der Akademie in Bayern und in verschiedenen anderen Instituten. Das heißt, mich hat immer interessiert, dass Kultur ja nicht einfach sozusagen subkutan irgendwie in den Menschen fährt und sich dort dann ein Leben lang aufhält, sondern ich habe immer gewusst, es kommt auf die Vermittlung an. Und so habe ich mir viele Autoren gesucht und sie Gott sei Dank auch gefunden in allen Ländern der Erde, mit denen ich über solche Dinge auch sprechen konnte. Das hat mich einerseits natürlich befördert als Lektor, dass viele Leute auch jetzt noch zu mir kommen, um Titel zu besprechen, um typografische Einzelheiten zu besprechen. Wie sieht ein Buch aus? Was für einen Umschlag hat es? Auf welchem Papier wird es gedruckt? Spielt es eine Rolle, ob es einen großen oder einen kleinen Satzspiegel hat? Das sind ja alles Fragen der Vermittlung, die mehr und tiefer gehen als nur der Text. Und der Text ist das Wichtigste. Aber wie ich den Text überhaupt zur Vermittlung herrichten kann, ohne ihm Gewalt anzutun. Ja, das war mein Leben, zu versuchen, die Bücher mit den Ideen, die darin enthalten sind, früher hat man gesagt, an den Mann zu bringen. Aber natürlich auch an die Frau und übrigens auch an das Kind. Denn ich habe nach über 20 Jahren Arbeit mich dann entschlossen, mit dem Verlag einen Kinderbuchverlag aufzumachen, der durch reines Glück von Anfang an gleich wie eine Rakete nach oben gegangen ist, nämlich mit dem Buch Sophies Welt von Jostein Gaarder, einem norwegischen Lehrer, der, ich kann kein Norwegisch, der, so hieß es, eine Philosophiegeschichte für Kinder geschrieben hat, 500 Seiten. Und ich sehe mich noch, wie der Lektor, der mir das empfohlen hat, ankam mit dieser Schwarte und das empfahl. Und ich sagte, um Gottes Willen, die armen Kinder, jetzt müssen die 500 Seiten Philosophie lesen, das ist doch unmöglich. Dann aber doch mich so überzeugen ließ und das Buch gemacht habe. Und das war ja dann ein Welterfolg nach Deutschland. Das ist, glaube ich, in 40 Sprachen übersetzt worden. Und so ging es mir mit vielen Sachen.
Ja, und auf dem Weg zu dem Erfolg haben Sie auch manche Umwege beschritten, die aber im Nachhinein natürlich ein großes Pfund für Sie geworden sind, mit Hilfe des englischen Pfunds. Sie waren in England und haben dort als Buchhändler wichtige Erfahrungen, aber auch wichtige Begegnungen gehabt.
Ja, das war für mich sogar, glaube ich, eine der 3, 4 wichtigsten Erlebnisse und Erfahrungen in meinem Leben. Das erste war, Es gab in England, als ich ankam, Anfang der 60er Jahre, als die Welt von den Beatles sprach, von einer neuen Jugendbewegung, sah ich und traf ich in London die dortigen Verleger. Und in fast allen Verlagen gab es damals noch die deutschen Emigranten. In der Schule wurde über so etwas nicht geredet. Wir kannten das nicht. Wir wussten nicht, ja, die waren weg oder umgebracht oder sind geflohen. Aber was das für Lebensgeschichten waren, das war uns ja gänzlich unbekannt. Und in London traf ich dann Leute wie Erich Fried oder Canetti oder H.G. Adler, den Chronisten von Theresienstadt, einen alten Herrn, der mir in langen Gesprächen erzählt hat, wie das war, wie er aus Bratislava abgeholt wurde, wie er da nach Theresienstadt kam, wie er dort ein paar Jahre verbringen musste und dann noch in andere Lager kam. Das war für mich das erste Mal, dass ich mit solcher unmittelbaren Evidenz von diesen Sachen gehört habe.
Und in England und auch schon vorher als Buchhändler, Lehrling, haben Sie eben gelernt, der Verkauf, die Vermittlung ist entscheidend, was dann eigentlich auch eine Grundlage Ihres Daseins als Geschäftsführer von Hansa doch ausgemacht hat, dass Sie auch rechnen können, aber dass Sie auch Geduld haben. Wenn ich mir überlege, die ganzen Autoren, die Sie gepflegt haben, da waren ja auch welche darunter, deren Bücher kaum verkauft worden sind. Ich denke nur an Hertha Müller, eine ganz schwierige Autorin, die in ihrem Kreis in Rumänien ein bisschen als kleines Mädchen betrachtet wurde. Sie haben an ihr festgehalten und nur sie ausgewählt. Das ist auch dieses Trennen der Spreu vom Weizen. Und dann hat sie den Nobelpreis bekommen.
Ich weiß noch, wie Hertha kam zu uns in den Verlag und wie man dann so fragt, so ungefähr, was haben Sie denn anzubieten? Und da sagte sie, ja, ein Gedichtband aus den geklebten Gedichten und ein Essayband. Und normalerweise sagt man dann als Verleger, ja, können Sie nicht mal erstmal einen Roman schreiben, damit wir Sie sozusagen einführen können. Aber ich kannte eben Ihre früheren Sachen sehr gut und habe sofort gesagt, na, wenn Sie zu uns kommen wollen, wir können auch nicht Berge versetzen, aber für Gedichtbände gibt es nur wenige Interessenten. Aber ich schätze eben Ihre Essays sehr. Und wenn Sie Lust haben, fangen wir gleich an mit der Arbeit. Und so ist dann eben dieser traurige Band Atemschaukel entstanden. Aber das gehört eben dazu.
Im Doppelkopf von H2 Kultur gehört es zu den Spielregeln, dass der Gast, Michael Krüger, die Musik auswählt, die er gerne hört. Was hören Sie denn? Haben Sie überhaupt Zeit zum Musik hören?
Ja, ich höre doch viel Musik, weil es gibt ja Leute, die beim Lesen gar nicht Musik hören können, weil es ablenkt. Und es gibt andere, die im Gegenteil sich von den beiden verschiedenen Rhythmen inspirieren lassen, sodass ich viel Musik höre. Einer meiner Lieblinge ist Alfred Brendel, der ja auch Autor des Verlages geworden ist, mit seinen kuriosen Gedichten, aber auch mit seinen sehr, sehr guten Essays. Er ist einer der besten Musikerklärer, ohne die Musik dadurch zu verkleinern. Und ich finde, sein Temperament kommt unter anderem sehr gut zum Vorschein, wenn er Schubert spielt. Da er ein Intellektueller ist, ein hochgradiger Intellektueller, denkt man, ob das gut geht, ein Intellektueller und Schubert. Aber bei ihm ist das auf eine wunderbare Weise zusammengekommen, wie man zum Beispiel an diesem Impromptu sieht.
Wir hören das Impromptu in S-Dur von Franz Schubert, gespielt von Alfred Brendel, auf Wunsch von Michael Krüger. Thank you. Das war das Impromptu in S-Dur von Franz Schubert, gespielt von Alfred Brendel auf Wunsch von Michael Krüger im Doppelkopf von HR2 Kultur mit Ruth Hartstäblein als Gastgeber. Herr Krüger, wir haben jetzt ein bisschen über die deutsche Literatur gesprochen, aber Sie waren ja auch ein Entdecker von so vielen Autoren, die dann später den Nobelpreis bekommen haben. Man muss fast fragen, hat das Nobelpreiskomitee Sie angerufen, wenn können wir überhaupt küren, oder haben Sie den im Verlagsprogramm, sonst dürfen wir den gar nicht bringen. Also ich könnte ein paar Namen nennen, Czesław Miłosz, Seamus Heaney, Wisława Szymborska,
Thomas Tranströmer,
den Sie auch als Sprecher dann sogar für den Hörverlag aufgenommen, ein Thema, worauf wir dann auch später nochmal zurückkommen, denn Michael Krüger ist auch ein hervorragender Sprecher, aber auch eben Hertha Müller. Also rufen die Sie an, bevor Sie entscheiden?
Ja, ich gehöre ja zu denen, die den Vorschlag gemacht haben, dass man den Nobelpreis jeden Monat verleiht, damit auch die anderen mal rankommen. Denn es gab eine Zeit, da kam ich gewissermaßen aus dem Frack gar nicht mehr heraus. Das war über Jahre, bin ich fast jedes Jahr nach Stockholm gefahren, immer so um den 9. Dezember herum, meinem Geburtstag, und musste mir vorher im Kostümverleih einen Frack anmessen lassen. Und um mich herum, das war immer so am 2., 3. Dezember, standen dann lauter Weihnachtsmänner, also Nikoläuse. Und ich stand da frierend in meiner Unterhose und dann fragten die, auf was wartest du denn? Und dann sagte ich, auf einen Frack. Und dann, für was denn ein Frack? Ja, ich gehe nach Schweden zum Nobelpreis. Ja, ja, das kann ja jeder sagen. Bis ich dann meinen Frack hatte, und Fräcke sind ja nicht sonst so meine Lieblingskleidung, und bin dann oft da gesessen bei Derek Walcott, bei Josef Brodsky, bei Thomas Tranströmer.
Orhan Pamuk.
Orhan Pamuk. Tranströmer war das Rührendste eigentlich, weil er ein paar Jahre vorher einen Schlaganfall hatte und nicht mehr sprechen konnte. Und zum ersten Mal habe ich gesehen, wie der König sich herunterbeugen musste zu dem Autor. Sonst muss man dem König sozusagen Auge in Auge gegenüberstehen und in einer komplizierten Prozedur unter der Urkunde hindurch ihm die Hand geben. Und diesmal legte der König ihm die Urkunde in den Schoß, beugte sich runter und sagte auf Schwedisch wahrscheinlich herzlichen Glückwunsch. Und Thomas nahm seine linke Hand, die eben noch beweglich war, und tätschelte ihm die Wange. Sowas vergisst man nie. Das war so unglaublich rührend und er konnte kein Wort reden. Er saß da, auch danach bei dem Essen, einer dieser großen, wunderbaren Dichter, und war sprachlos.
Ich kann mir aber vorstellen, dass Sie auch manche Autoren trösten müssen, die ganz große Erfolge bei Ihnen im Verlag bei Hansa hatten und nie den Nobelpreis bekommen haben und immer noch darauf warten, wie zum Beispiel Milan Kundera, Die Entdeckung der Langsamkeit, ein Weltseller, wirklich auch ein Buch, das eben ja. U und E verbindet, ja. Nietzsche mit ja. Unterhaltung. Ja.
Ja. Ich hatte sogar noch einen ganzen Korb voller Autoren, also Milan Kundera. Damals lebte Jorge Luis Borges noch, einer der ganz großen Dichter, der wirklich eine eigene Welt geschaffen hatte und wo alle dachten, der muss jetzt mal den Nobelpreis kriegen. Oder der wunderbare, also mir vollkommen unvergessliche Italo Calvino. Das war ja nun auch so ein Schriftsteller, der aus dem ganzen Fundus der Literatur, aus der frühen Literatur, aus der modernen Literatur, aus der experimentellen und der erzählerischen, alles zusammengenommen hat, um wieder eine eigene Sache zu entwickeln. Den habe ich zufällig in Rom kennengelernt und bei der Gelegenheit sagte er mir, in Deutschland gäbe es gar keinen Verleger mehr für ihn. Und dann habe ich gesagt, das wird aber Zeit, dass sie wieder verlegt werden. Und schwupp war er dann bei uns und hat diese wunderbaren Bücher, wenn ein Reisender in einer Winternacht und so weiter, publiziert und die wir mit großem Erfolg publiziert haben. Und er ist dann eben leider auch viel zu früh an einem Gehirnschlag gestorben.
Ich könnte jetzt noch stundenlang mit Ihnen über bestimmte Autoren sprechen. Bestimmte muss ich zumindest, sollte ich zumindest nennen, die zu Ihrem Sortiment gehören, wie Boto Strauß, Elias Canetti, haben Sie schon gesprochen, Wilhelm Genazzino, Martin Mosebach und so weiter und so fort, die ganzen Umberto Eco und so viele, die in Ihrem Programm standen als Verleger von Hansa, aber Sie haben ja auch noch andere Qualitäten und auch andere Sachen in Ihrem Leben gemacht, unter anderem auch den Hörverlag mitgegründet und gerade sind Sie auch im Studio von HR2 Kultur, wo Sie W.G. Sebald Austerlitz aufgenommen haben. Sie haben eine besondere Neigung auch zum Sprechen, zum Vortragen. Sie haben also so einen doch schwierigen Roman wie W.G. Sebalds Austerlitz für uns eingelesen. Was ist das, was Sie da reizt als Sprecher, als auch Leser?
Eine gute Frage. Also zunächst mal bin ich ja noch aufgewachsen mit dem Rundfunk. Und mein Bruder war beim SFB und hat uns eben sozusagen unsere Ohren geöffnet für die bestimmten Valeurs der Literatur, wie Literatur gelesen wird. Damals gab es nicht so viele Leser, aber von denen, die es gab, hat man natürlich viel gelernt. Hinzu kommt etwas anderes. Ich habe mich die ganze Zeit meines Lebens immer gefragt, wie entstehen Sätze? Sind die also vorher da im Kopf und müssen dann nur hingeschrieben werden? Oder entstehen die erst auf dem Papier? Und der gerade genannte Fall Sebald, W.G. Sebald oder Max Sebald, wie wir ihn nennen durften, sollten, ist ja ein Autor, bei dem man merkt, wie der Satz sich langsam entwickelt auf dem Papier. Manchmal so, dass er sozusagen hinten noch zwei, drei Sachen anhängt, die, wenn der Satz vorher schon festgestanden hätte, man vorher hätte unterbringen können. Aber er war jemand, der tatsächlich seine Gedanken beim Schreiben entwickelt hat. Und er war ja ein großer Beschreibungskünstler, sodass das noch hinzukam. Also man sieht etwas, man muss es sich vorstellen, in dem Fall der Bahnhof von Antwerpen. Und er beschreibt ihn ganz genau, als würde er mit einem Auge nach oben blicken in die Kuppel und mit dem anderen aufs Papier. Und diese Übersetzung sieht man bei einem solchen Schriftsteller ungeheuer. Ich glaube sogar, das gilt auch für Autoren wie Dostojewski. Nur erleben wir die ja natürlich nur immer in der Übersetzung. Aber gerade die neuen Übersetzungen der letzten Jahre zeigen, die also viel mehr am Original dran sind, zeigen, dass er auch zu den Schriftstellern gehörte, die eine Figur vor Augen anfangen zu schreiben und im Schreiben dann noch etwas sehen und unterbringen wollen, sodass ein Magnetismus der Sätze entsteht, die das Material von sich aus dann anzieht. Mhm. Und das hat mich beim Vorlesen immer interessiert. Das ist also ein psychischer Vorgang, aber auch ein ästhetischer, denn es muss ja dann auch stimmen. Sonst würden die Leute sagen, was redet der da für Zeug vor sich hin? Und gerade bei Sebald ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie man geradezu beim Lesen das Schreiben als unterirdische Folie mitsieht. Und das hat mir immer Spaß gemacht.
Hatten Sie denn eine Ausbildung als Sprecher? Also es ist ja doch phänomenal zu beobachten, wie Sie es schaffen, diese doch ewig langen Satzbögen hinzukriegen. Man muss ja da eine große Konzentration haben und man muss doch genau wissen, wo man betont. Also, dass man möglichst im Satz oder im Halbsatz nur ein Wort betont, das sich von selbst anbietet, wenn man es begriffen hat.
Ich hatte eine sehr gute Schule. Ich war noch als Schüler gewissermaßen Hilfsarbeiter in einem ganz kleinen Theater in Berlin. Da kriegte man immer 10 Mark am Abend und machte alles, Kartenverkauf und Mäntel aufhängen und Inspizient sein und so weiter. Und immer wenn ein Schauspieler eine Synchronrolle kriegte und also Geld verdiente, musste ich einspringen und die Rolle spielen. Das heißt, ich konnte und kann noch heute ganze Passagen von draußen vor der Tür auswendig, weil ich das immer wieder spielen musste, mal den Gott, mal den Heimkehrer, mal dies, mal jenes. Und wenn man ein Stück Abend für Abend hört, dann lernt man plötzlich auch gegen den Schauspieler einen eigenen Text zu produzieren. Und wenn man dann diese Technik auf die Texte selber anwendet, dann kommt eben was dabei heraus. Es gab ja fantastische Vorleser unter den Autoren, wie zum Beispiel Thomas Mann.
Günter Grass.
Und es gab Autoren, die absolut nicht vorlesen konnten. Ich liebe eine Stelle in den Tagebüchern von Kafka, wo er von einer Lesung von Kellermann erzählt. Damals ein berühmter Autor, ein vollkommen rechtschaffener Autor. Und Kafka schreibt, es war so, als würde gleich vom äußersten Ende des Saales eine Zuschauerbewegung über alle Köpfe hinweg zum Ausgang streben, weil sie es nicht mehr aushalten konnten. Ein sehr schönes Bild. Es gibt Autoren, die so langweilig lesen, dass man eben einschläft. Und man fragt sich dann natürlich, trauen sie ihrem eigenen Text nicht? Oder kennen sie nicht das Problem der Vermittlung? Weil sie nur zu Hause sitzen und schreiben. Bestenfalls mal ihrer Frau vorlesen. Es gab in München einen Philosophen, mit dem ich sehr befreundet war, Ulrich Sonnemann. Ein sehr interessanter Philosoph, ein Freund von Adorno, der so kompliziert schrieb, dass man ihn kaum verstehen konnte. Und es gab einen Witz, dass er immer einen Satz geschrieben hat, dann aus seinem Arbeitszimmer nach unten ging zu seiner Frau und ihn vorgelesen hat. Und wenn die Frau gesagt hat, ich verstehe kein Wort, dann hat er gesagt, dann muss der Satz gut sein.
Michael Krüger im Doppelkopf von HR2 Kultur. Sie haben gesagt, dass Sie neben dem Lesen auch Musik hören können. Was ist Ihr zweiter Musikwunsch?
Ja, es gab ja eine furchtbare Diskussion, als Bob Dylan den Nobelpreis erhielt. Und ich wurde dann auch manchmal gefragt, finden Sie das richtig oder nicht richtig? Und ich habe dann immer gesagt, in meiner Jugend war diese Form der Ballade die Ablösung der Ballade, die wir in der Schule lernen mussten. Von Ludwig Uhland bis Friedrich Schiller. Die haben wir alle runtergeleiert, mussten sie auswendig lernen, fanden sie nicht so besonders interessant. Auch den Erlkönig und so weiter. Selbst die dramatischsten Dinge waren dann doch mit der Zeit langweilig. Und dann kommt ein Balladendichter wie Bob Dylan und macht diese wunderbaren Dinge schwer zu übersetzen. Das haben wir damals auch versucht. Ich habe mal mit dem Schauspieler Hans Zischler versucht, Bob Dylan zu übersetzen. Und wir hatten unser ganz großes Vergnügen. Und dass gerade Bob Dylan damals eine so interessante Größe war, hängt eben auch mit seiner Qualität zusammen. Und ich finde, wenn man heute die frühen Aufnahmen von Like a Rolling Stone hört, wem da nicht anders ums Herz wird, der hat keins. Wir hörten Like a Rolling Stone von Bob Dylan auf Wunsch von Michael Krüger im Doppelkopf von HR2 Kultur. Gastgeber ist Ruthard Stäblein. Das ist ja eigentlich der fließende Übergang zu Ihrer weiteren, anderen Seite. Sie selbst sind Lyriker, haben sehr früh schon Gedichte publiziert,
auch immer gesagt, nicht im eigenen Verlag, sondern immer in anderen Verlagen. Was reizt Sie überhaupt am Gedichteschreiben?
Ja, ich habe darüber natürlich oft nachgedacht, dass ich in bestimmten Perioden nur Gedichte schreiben konnte und wollte. Eine Erklärung ist sehr simpel und geradezu technisch. Wenn man so einen Verlag, der ja dann aus 5 Verlagen in 4 Städten bestand, zu leiten hatte, war man natürlich dauernd unterwegs und dauernd außer Atem, um das alles einzuhegen und ordentlich zu machen, sodass selbst die 2 Stunden, die ich mir morgens immer fürs Schreiben reserviert hatte, nicht ausreichten. Es war immer bedrängt von Zeitnot. In einem der Bücher steht mal, in einem der Prosabücher, er hatte immer eine Stunde zu wenig Zeit. Eine Stunde für die Arbeit, eine Stunde für die Liebe, eine Stunde fürs Nachdenken, eine Stunde fürs Nichtstun. Und der ruft dem anderen zu und du bist der Dieb dieser Stunde. Das war bei mir immer so. Während die Gedichte, die ja immer bei mir von einer ganz unmittelbaren, meistens visuellen Erfahrung ausgehen, die konnte ich im Kopf behalten. Prosa schreiben heißt ja Sitzfleisch haben. Sie müssen sitzen, selbst wenn 3 Stunden nichts kommt und am Schluss des Vormittags ein einziger Satz auf dem Ding steht, auf dem Blatt Papier. Wenn Sie einfach aufstehen und gehen, zerstören Sie alles. Gedichte dagegen hat man im Kopf und da bleiben sie manchmal Wochen, manchmal nur eine Zeile, manchmal fast ein Gedicht, manchmal eine Ruine. Und die tut sich dann im Kopf selber aufbauen und zusammensetzen. Und wenn sie da ist, dauert die Niederschrift 1,5 Minuten. Wenn es einmal im Kopf ist, dann schreibt man es hin, dann lässt man es liegen, schaut es wieder an und irgendwann sagt man so, das ist es jetzt. Aber Prosa ist eben was ganz anderes. Und die Prosa habe ich dann immer sozusagen heimlich geschrieben, weil es mich dann doch interessierte, herauszufinden, wie man Prosa schreibt. Mhm. Das war immer die Neugier. Wie machen die das, die anderen?
Ja, ich erwähne nur ein paar Titel von Lyrikbänden, die Sie veröffentlicht haben, Unter freiem Himmel, Ins Reine, Umstellung der Zeit. Das waren jetzt nur die 3 letzten. Ich müsste die ganze Sendung ausdehnen, um alle Ihre Titel zu erwähnen. Aber lassen Sie uns zum Schluss auch auf Ihre Romane kommen. Und das sind auch sehr, sehr viele. Wir müssten auch über Ihre Übersetzungen, über Ihre Anthologien. Sie haben das Jahrbuch der Lyrik und mit Enzensberger immer auch zusammengearbeitet oder mit Wagenbach, um jungen Lyrikern zu helfen. Das müssten wir alles erwähnen. Aber lassen Sie uns zum Schluss auf Ihre Romane kommen. Der letzte heißt Das Irrenhaus. Auch die Turiner Komödie zum Beispiel, auch einer ihrer Romane, häufig drehen die sich dann doch auch um das literarische Leben, um Schriftsteller, die nicht zum Schreiben kommen oder plagieren, die vorgeben, zum Beispiel das Irrenhaus, die vorgeben, Schriftsteller zu sein. Warum wählen Sie dieses Milieu? Weil Sie das am besten kennen?
Ich glaube schon, einmal natürlich, weil ich es kenne, und mir beim Schreiben darüber klar werde, was ist daran Chichi und was ist daran ernsthaft, das kriegt man erst beim Schreiben raus. Das lässt sich so leicht sagen, aber wenn man schreibt, dann sieht man eben doch etwas genauer die Konturen dessen, was man das ganze Leben lang gemacht hat. Aber das Zweite ist, die Schrift oder das Aufschreiben von Erfahrungen ist für mich natürlich sozusagen die edelste Beschäftigung. Und da wir dabei sind, durch eigene Erfindungen dieses Gedächtnis zu verlieren, so sind die Schriftsteller eben in erster Linie diejenigen, für mich jedenfalls, ganz egal, ob sie Sachbücher oder philosophische Bücher oder Literatur schreiben, sind diejenigen, die etwas festhalten wollen. Gleichzeitig, und diesen Erfahrungen machen Schriftsteller eben häufiger als andere, entgleitet ihnen die Wirklichkeit. Ob man jetzt die gerade erschienenen Briefe von Ingeborg Bachmann liest, die irgendwann gesagt hat, ich kann nicht mehr schreiben, ich bin nicht mehr. Ich mache keine Erfahrung mehr, die sich in Worte umsetzen lässt. Oder ich mache Erfahrungen, die so entsetzlich sind, dass ich sie nicht umsetzen will. Oder aber mir entgleitet die Welt. Und dieses Entgleiten der Welt ist natürlich ein entsetzlicher Vorgang. Ich kann sie nicht mehr in Worten fassen. Ich kann sie nicht mehr auf die Seite bringen. Die Worte laufen weg, sie entziehen sich. Und deshalb interessiert mich immer der Vorgang, dass jemand sagt, ich muss jetzt noch mal schreiben. Ich glaube eben, Schreiben ist, wie ich es mal geschrieben habe, Schreiben ist die Bedingung von Nichtschreiben. Eigentlich kann man diese Wirklichkeit nicht aufschreiben. Das schreibt Sebald in seinem Austerlitz. Wenn man sozusagen auch nur einen Tropfen beschreiben wollte, in seiner ganzen schillernden Komplexität, bräuchte das 150 Seiten, würde kein Mensch lesen wollen. Umso mehr, wenn es sich um komplexe psychologische oder politische oder soziale Vorgänge handelt. Das heißt, man stutzt sich die Wirklichkeit zurecht. Aber manchmal kommt es eben vor, dass die Wirklichkeit dann sagt, hör mal, ich lass mich von dir nicht so zurechtstutzen. Und ein Kampf mit dem Autor führt. Und oft genug gewinnt die Wirklichkeit und der Autor sitzt da und bringt nichts auf Papier. Und dieser Punkt interessierte mich natürlich am meisten.
Also Sie berührte sehr diese auch Schwierigkeit zu schreiben, ja. Auch das weiße Blatt Papier, das berühmte. Ja. Aber ein Thema ist auch zentral und das hängt vielleicht auch mit dem Autor Michael Krüger zusammen, der auch gleichzeitig Leser ist und sehr viele Bücher lesen muss. Das ist das Plagiat.
Naja, das ist ja eines der interessantesten Themen, finde ich. Die Sprache gehört jedem. Jeder kann sie benutzen. Keiner hat ein Copyright auf Sprache. Gott sei Dank. Das ist die urdemokratische Verfassung, die wir uns allen gegeben haben, die eine Sprache sprechen. Jedes Wort kann ich in den Mund nehmen. Ich kann es verbiegen und kann es verknödeln und falsch wieder ausspucken. Aber keiner wird daran Anstoß nehmen. In dem Moment, wo ich eine Sprache nach bestimmten Gesetzen forme, steht die unter Copyright, unter Urheberschutz. Und wenn Ernst Jandl ein Gedicht schreibt, Ottos Mops kotzt, dann ist das Jandl. Und wenn jemand schreibt, Ottos Kuh Mut, dann ist das zwar ein Plagiat, aber es wird nicht verfolgt. Mit anderen Worten, selbst bei komplexen Gegenständen oder komplexen Romanen gibt es natürlich immer Plagiate.
Sagt Michael Krüger im Doppelkopf von HR2 Kultur. Herr Krüger, ich könnte mich noch stundenlang mit Ihnen unterhalten, würde das auch sehr, sehr gerne machen, aber unsere Sendezeit geht zu Ende. Was wünschen Sie zum Schluss des Doppelkopfes?
Ja, es schließt geradezu nahtlos an unsere letzten Worte an. Denn nochmal Schubert, ich bitte um Entschuldigung, aber er ist nun mal einer meiner Lieblingskomponisten und er war eben einer der ganz, ganz großen Liedervertoner. Und das ist das Eigentümliche, so wie bei Bob Dylan. Man hört ein Lied einmal und vergisst es sein Leben nicht mehr. Und das ist doch was Erstaunliches. Von was kann man das sagen? Das kann man vielleicht sagen von dem Gesicht der Mutter, die man mal zum ersten Mal sieht. Oder es muss schon etwas ganz Tolles sein, dass man es nie vergisst. Und dazu gehört das Lied, was ich mir jetzt gewünscht habe. Fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus.
Und es spielt Gerold Huber am Klavier und es singt der große Christian Gerha. Und am Mikrofon verabschiedet sich Ruth Hart-Stäblein und sagt vielen Dank an Michael Krüger.